Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und wir sprechen heute über den digitalen Aspekt dieses schrecklichen Amoklaufs in Graz, der unser Land seit dem 10. Juni in tiefe Trauer gestürzt hat, weil er eben auch auf der Suche nach Antworten und Informationen zu einer massiven Nutzung von Social Media geführt hat und immer noch weiterführt. Und ich möchte heute darüber sprechen, wie wir uns gerade im digitalen Raum und in diesen Tagen gut und verantwortungsvoll verhalten können und auch fragen, wofür Social Media vielleicht gar nicht geeignet ist dieser Tage. Und ich freue mich sehr, dass sie sich Zeit nimmt, gerade auch in diesen Zeiten. Herzlich willkommen, dass du da bist, Autorin, Journalistin und seit vielen Jahren Digitalexpertin Ingrid Brodnik.
Hallo.
Liebe Ingrid, ich möchte gerne ein bisschen persönlich beginnen. Du bist ja Grazerin. Wie hast du denn diesen 10. Juni, den Dienstag, den Tag des Amoklaufs erlebt?
Naja, also ich habe natürlich am Morgen nicht kommen gesehen, was dann den Rest des Tages mich beschäftigen würde. Und ich glaube, also mir geht es in solchen Fällen so, dass das so wellenartig mir immer mehr so bewusst wird, sozusagen. Man kriegt mit, dass da was passiert, sozusagen, dass es schon erste Todesopfer gibt und dann steigt die Zahl. Also ich glaube natürlich, wenn man aus Graz kommt, dann beschäftigt einen das besonders. Also ich war jetzt nicht an dieser Schule, aber das ist dann natürlich eine größere Nähe gefühlt. Und ich habe dann einfach tagsüber relativ viel mich auch damit beschäftigt, einfach weil es mich emotional tangiert hat. Und ich glaube, so geht es aber auch vielen.
Ja, so ist es mir auch gegangen. Ich wohne jetzt nicht mehr in Graz, aber ich habe viele, viele Jahre dort gelebt und hatte eine Wahltante in der Dreierschützengasse. Ich kenne auch die Gegend ganz gut. Also die Nähe macht natürlich die Betroffenheit noch stärker. Ehe wir zu Social Media kommen, ganz kurz zu den Fakten, die man bis jetzt kennt. Wir nehmen am Mittwoch auf, ein 21-jähriger österreichischer Täter, ein ehemaliger Schüler, der die Schule aber nicht abgeschlossen hat, ist mit zwei Waffen am Dienstag in das Borg Dreierschützengasse gestürmt und hat 10 Menschen ermordet, danach sich selbst gerichtet, 11 weitere sind noch verletzt und mehr wissen wir bis jetzt einfach nicht. Ingrid, die ersten Videos, die ich auf Social Media gesehen habe, vor allem auf TikTok und so, waren aus der Evakuierung der Schule, teilweise aus dem Klassenzimmer aufgenommen und da hat man auch Schüsse gehört. Ich musste gleich wieder wegklicken, weil ich das irgendwie nicht ausgehalten habe. Was war denn dein Eindruck sozusagen von diesen ersten digitalen Stunden?
Ich muss sagen, ich sage da gleich was Grundsätzliches. Ich würde auch empfehlen, diese Videos gar nicht zu beschreiben. Weil je mehr man über das redet, desto mehr weckt man Neugier und desto mehr macht man Inhalte sichtbar, die einerseits schwierig für, zu verkraften sein können, einfach für ein Publikum, aber auch natürlich für Angehörige besonders ein verletzendes Element haben kann, dass die wissen, dass das im Internet stark kursiert. Also, aber du hast recht, dass es ist das passiert, was man leider befürchten muss bei solchen Amokläufen, nämlich dass auf Social Media die Zurückhaltung fehlt, auch der Moment nachzudenken, ist das wirklich ein wertvolles Material? Und ich glaube, da gibt es verschiedene Akteure, Akteurinnen, zum Beispiel viele von uns, die sind einfach schockiert. Und wenn man schockiert ist, dann teilt man das, weil man dann so dringend drüber reden möchte, aber mit anderen das Gefühl haben möchte, ich das verstanden zu werden oder sich auszutauschen. Und das ist die harmlose menschliche Seite. Die andere Seite ist leider die weniger harmlose, würde ich sagen. Da geht es eben um Klicküberlegungen. Kann sein, Reichweite auf Social Media zu generieren oder Leute auf die eigene Webseite zu führen. Also ich finde, je professioneller das wird, desto mehr hat es auch etwas Unbehagliches. Aber zu deiner Frage zurück, ja, das ist ausgebrochen, was mir aufgefallen ist. Das erste war ja gleich mal Spekulation über den Täter, die oft auch politisch motiviert war. Dann relativ bald hat es eher in eine andere Richtung gedeutet, beziehungsweise es gab nicht irgendwelche einschlägige Hinweise in Richtung zum Beispiel Islamismus, dann ist das etwas abgeebbt und dann sind mehr die Videoebenen gekommen. Mhm. Und wenn ich darf, ich finde ja eines daran besonders krass, ich weiß nicht die Geschichte dieser Videos, aber wir haben hier eine Schule mit Jugendlichen. Und es ist davon auszugehen, dass einiges wieder mal von Jugendlichen kommt, die das live miterlebt haben. Das heißt, das sind Leute, die in einem totalen emotionalen Ausnahmezustand sind. Generell als Journalistin ist immer die Frage, wie sehr lässt man sich, wie sehr beschützt man Jugendliche ein bisschen vor sich selbst, selbst nicht nur in Ausnahmesituationen, aber gerade in einer Ausnahmesituation, wo die Jugendlichen noch nicht einmal drüber geschlafen haben, würde sich da das eigentlich besonders stellen.
Die Polizei hat doch explizit davor gewarnt, Bilder und Videos auf Social Media zu teilen und stattdessen auf einer Plattform der Polizei hochzuladen, weil sie dort irgendwie in die Ermittlungen eingebunden werden können. Warum sollte man das eine tun und das andere nicht?
Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, ich finde, dass die Polizei Steiermark da bisher meines Erachtens sehr verantwortungsvoll vorgegangen ist. Also Social Media immer wieder Updates geliefert hat, aber gesicherte, sehr, glaube ich, auch zurückhaltender Wortwahl ist und dann sehr rasch diesen Aufruf gemacht hat. Und mein erster Eindruck war, ehrlich gesagt, dass das gut ist, weil ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die vielleicht auch wirklich Augenzeugen, Augenzeuginnen waren oder die schwer emotional betroffen sind, weil sie das miterlebt haben, dass die vielleicht auch denken, sie möchten das ja, sie möchten zur Aufklärung beitragen oder zur Sensibilisierung und zum Bewusstmachen. Und da wird schon auch ein Vehikel gegeben, dass die Leute das hochladen können. Vielleicht kann es für die Ermittlung sinnvoll sein. Auf jeden Fall ist es gut, wenn die Polizei das Material hat. Und es ist deswegen auch wichtig, weil es gibt so ein schreckliches Wort im Journalismus, das heißt Witwen schütteln. Das ist so eine Methode, speziell im chronikalen Boulevardjournalismus. Wenn zum Beispiel ein schlimmer Verkehrsunfall ist und der ist gerade erst kurz her, dann geht man quasi zur Witwe der verstorbenen Person und sagt ganz schnell, haben Sie ein Foto. Das heißt, bevor die noch richtig nachdenken kann, wie will sie mit diesem Todesfall umgehen, dass man die Leute überrumpelt. Mhm. Und dieses Witwenschütteln ist in Zeiten von Social Media ein viel größeres Phänomen geworden, weil einfach das Videomaterial viel größer ist. Also vor 50 Jahren hätte man kein Foto gehabt, geschweige denn ein Video. Und drum ist das, glaube ich, sehr wichtig, dass diese aktiven Aufforderungen der Polizei kommen, weil die auch nochmal ein ganz anderes Standing hat, als wenn irgendwelche User oder Userinnen im Internet das sagen oder auch namhafte Journalisten, Journalistinnen. Also das ist auf jeden Fall sinnvoll. Und auch natürlich, es gibt, in dem Fall ist ja bisher, wird einfach von einem Täter gesprochen. Solche Videomaterialien sind auch sehr wichtig, wenn es zum Beispiel komplexere Sachverhalte sind mit mehreren Tätern. Also das ist, es kann jedenfalls immer nur sinnvoll sein, dieses Material dann zu teilen mit der Polizei.
Hm. Du selbst hast ja am Dienstag auch in einem Video zur Zurückhaltung aufgerufen. Das Wort hast du vorhin schon erwähnt. Warum ist es gerade in der digitalen Auseinandersetzung, gerade mit so traumatischen Ereignissen, und du hast schon beschrieben, dass es natürlich ein Bedürfnis gibt, entweder zu teilen oder irgendwie versuchen, irgendwie das eben damit zu verarbeiten. Aber warum ist diese Zurückhaltung aus deiner Sicht so wichtig?
In solchen Momenten poste ich oft auch das, was mich selbst beschäftigt. Wo ich zum Beispiel ja als Journalistin Social Media so ein bisschen monitore und teilweise ganz schreckliches Material sehe oder Material sehe, das mich aufregt oder wo ich mich auch ärgern muss. Und dann hat man so ein Gesprächsbedürfnis, ich zumindest. Einerseits Bedürfnis, über das Leid zur Kenntnis zu nehmen und andererseits auch vielleicht über journalistische oder unseriöse Online-Kanäle, die gibt es unabhängig vom Journalismus auch noch, mich aufzuregen. Und ich versuche mich dann abzubremsen und versuche dann zu überlegen, wem hilft, wenn ich das jetzt anspreche. Und das meine ich mit Zurückhaltung, weil ich glaube, in solchen Ausnahmesituationen ist unser Bauchgefühl oder unser emotionaler Eindruck nicht immer der beste Ratgeber, weil nach dem Motto könnten wir wirklich alles teilen und über alles reden, weil alles irgendwie aufwühlend ist. Und Zurückhaltung heißt, gerade bei Bildmaterial zum Beispiel, sich vor Augen zu führen, dass schockierendes Bildmaterial uns aufwühlt und zum Teilen motiviert. Das ist auch generell so, emotionalisierende Inhalte werden stärker geteilt. Mhm. Aber gerade bei Amokläufen, bei schrecklichen Gewalttaten gibt es ja die zweite Ebene der Opfer und der Angehörigen von verletzten oder verstorbenen Opfern, getöteten Opfern. Und da ist es so, dass das für dieses Umfeld verletzend sein kann. Weil es zum Beispiel kann es sein, dass für Leute, die eine Person am Video gar nicht kennen, dass die nie identifizieren könnten, wer das ist, aber dass die Familie sehr wohl weiß, dass das die Jacke ist, die die Person getragen hat. Darum bin ich auch nicht der größte Fan, das rein an der starken Anonymität festzumachen, weil Anonymität ist graduell. Das heißt, selbst wenn die Namen nicht in Erscheinung treten, kann für Angehörige einerseits über die Kleidung das erkennbar sein, aber auch über das Wissen, dass es eines ihrer Kinder sein könnte. Und all diese Überlegungen führen bei mir dazu, im Zweifelsfall nicht zu posten und wenig Bildmaterial zu teilen. Es gibt ja noch eine zweite Ebene. Natürlich ist auch alles, was eine Heroisierung des Täters beinhaltet, auch zu vermeiden. Einerseits, weil es oft bei Attentaten, bei Amokläufen so war, dass es darauf angelegt wurde. Andererseits wegen der Nachahmungsgefahr. Und ich denke mir am Ende, wir sind ja alle nicht die Zeit im Bild. Okay, wir sind jetzt Journalistinnen und Journalisten, da müssen wir überlegen, was können wir berichten, was nicht. Aber als Internet-Userin bin ich nicht die Zeit im Bild. Ich bin nicht verpflichtet, um 22 Uhr on air zu gehen und etwas zu sprechen. Aber zu deiner Frage zurück, ich glaube trotzdem, wir alle haben ein Gesprächsbedürfnis oder viele haben ein Gesprächsbedürfnis. Und da ist dann mein Tipp, eher auf die Metaebene zu gehen, also konstruktive, vielleicht servicelastige Inhalte zu teilen. Manche haben zum Beispiel gleich die Service-Hotlines geteilt, wo man sich auch psychologische Hilfe holen kann. Oder ich zum Beispiel, ich habe öfters so Polizei-Updates geteilt, weil ich die auch wirklich hilfreich fand.
Hm. Ja, die Nachahmungstheorien, die kann man sich anschauen, sozusagen vor allem aus den US-School-Shootings, dass das eben schon die Konzentration auf den Täter, auch um Opfer zu schützen, auch eine Dynamisierung bewirken kann. Da muss man auch als User, als Userin, aber auch als Medium total aufpassen, finde ich, dass man hier sensibel einfach mit der Gewichtung auch umgeht.
Es gibt auch vielleicht etwas Interessantes in der Psychologie ist auch beobachtet worden, dass Menschen bei großen Vorfällen gern eine große Erklärung hätten. Also das klassische Beispiel wäre jetzt die Pandemie, wie ist die Pandemie ausgebrochen? Oder was genau hat zum Einsturz eines großen Gebäudes geführt? Ein Schuldiger, ein klarer Grund. Und ich würde mal vermuten, dass auch wenn solche schrecklichen Taten passieren, wir so eine Erklärung suchen. Also dass es menschlich nachvollziehbar ist, dass man so gern wissen möchte. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo ich mir dann gleichzeitig denke, manchmal ist es sinnvoll, sich abzubremsen, weil man muss auch abwägen, die eigenen gefühlten Wünsche, was zu wissen, inwieweit zum Beispiel klicke ich dann auf Artikel, die eigentlich das eher das bedienen, was man vermeiden sollte. Also für mich zum Beispiel, ich bin da ja auch nur Zaungast in dieser Debatte, weil ich habe diesen Social Media Fokus, aber ich komme nicht aus der Psychologie oder derartiges. Ich fand sehr bewegend, was der Psychiater Paul Plehner in der Zeit in Bild 2 gesagt hat, nämlich, dass dieses Reden über den Täter, Bildmaterial, dass man das eher vermeiden sollte.
Ja, ich habe dazu auch heute in der Früh im Morgenjournal den evangelischen Religionslehrer aus dem Borg dort sehr bemerkenswert gefunden, der tatsächlich selber Augenzeuge war. Er hat den Täter gesehen und hat gesagt, der Täter hat gestern in all diesen dutzenden Gesprächen überhaupt keine Rolle gespielt, sondern Rolle hat gespielt, wie gehen wir miteinander um, wie geht's den Angehörigen, also wie sind die, die da sind, was betrifft die, was haben die für Probleme und das habe ich schon irgendwie einen guten Perspektivwechsel auch gefunden, dass der das so also klar artikuliert hat.
Das finde ich sehr bewegend, das habe ich noch gar nicht gehört. Ich finde, es ist auch noch eine weitere Ebene, gerade wenn man merkt, etwas beschäftigt einen, zum Beispiel jetzt nur als Publikum, weil wir sind ja emotional mit dabei, aber wir sind ja eigentlich nur Beobachter, Beobachterin der medialen Debatte. Ich habe auch oft den Eindruck, es ist wichtig, in sich selbst hineinzuhören und zu merken, okay, ich habe da gerade ein Bedürfnis zu sprechen, aber wie soll ich sagen, aber wie weit, was ist eigentlich der Nutzen, wenn ich das teile? Also das kann ich als Internet-Userin machen, aber auch als Medium. Ich finde nämlich sehr interessant, in den USA, wie du angesprochen hast, gibt es ja leider richtig viele School-Shootings. Und wahrscheinlich ist auch sehr viel gesellschaftlich auf vielen Ebenen falsch gelaufen, von der Zugänglichkeit von Waffen, auch in der medialen Berichterstattung. Und da gibt es von Pointer, dieser Journalismuseinrichtung, unterschiedliche Artikel mit Tipps zum Umgang mit School-Shootings, auch auf Social Media. Und es beginnt bei der Verifikation, stimmt das überhaupt? Weil es oft auch Trittbrettfahrer gibt, die dann altes Bildmaterial versuchen zu recyceln, um kurz sichtbar zu sein. Das andere ist aber, dass es gesagt wird, wenn Medien Bildmaterial bringen, dass sie sich überlegen sollten, aus welchen Motiven tun sie das. Und ich glaube, diese Motivfrage ist so wichtig, weil man, wenn man ehrlich ist, manchmal beim Motiv landen wird, einfach weil ich einerseits das aufwühlend finde und darüber reden möchte. Ist das ein gutes Motiv? Naja, ich weiß nicht. Oder andererseits, weil ich weiß, das bringt Klicks. Mhm. Und das kann ein gutes Motiv sein, wenn ich es rein ökonomisch betrachte. Aber es ist vielleicht ein wenig gutes Motiv aus der ethischen Sicht.
Mhm. Ich habe dazu heute ein Cover einer Tageszeitung genau mir gedacht, aus welchem Motiv habt ihr das jetzt gebracht? Das war nämlich ein sozusagen ein Videoausschnitt aus einem dieser Videos, die ich ganz am Anfang erzählt habe. Und das war halt am Cover mit einer großen Schlagzeile, ein Wort Amok. Und jetzt will ich nicht sagen, dass die kleine Zeitung die sensibelste der Welt ist, aber wir haben uns halt dafür entschieden, dieses Lichtermeer und dieses sozusagen dieses Gemeinschaftliche in den Vordergrund zu stellen, das es ja auch eben gegeben hat. Und das hat mich jetzt gerade erinnert, weil du über Motivlage sprichst.
Ja, ich glaube auch, also ich vielleicht noch eines, was glaube ich für uns auch wichtig ist, was können Leute machen? Und ich glaube, es ist auch absolut richtig, dass zum Beispiel das Publikum, Leser, Leserinnen zum Beispiel Dinge dem Presserat zusenden. Also ich bin selbst im Senat 1 des Presserats und da geht es oft um ethische Fragen, die oft auch gar nicht so leicht zu beantworten sind. Ich finde, es ist auch wirklich schwierig, eine Zeitung zu machen in solchen Momenten, aber es gibt dann manchmal so grobe Vorfälle, wo es auch gut ist, wenn die viele Leute melden, auch viele dazu schreiben, was sie daran stört, mhm, weil man das dann auch mit dem betrachten kann, überlegen kann, ist das ein Aspekt, den wir noch nicht genug berücksichtigt haben. Also das heißt, wenn man jetzt gestern, heute, in den nächsten Tagen Berichterstattung sieht, wo man findet, dass hier ethische Grenzen, journalistische Standards verletzt werden, dann das unbedingt zum Beispiel dem Presserat melden oder auch zum Beispiel im Fernsehen kann man zumindest den Sendern schreiben, es gibt im ORF Qualitätssicherungseinheiten, also einen Kundendienst, der das weiterleitet. Zum Presserat gibt es natürlich eine Einschränkung, der ist nicht für unjournalistische Webseiten im Internet zuständig. Und da muss man sagen, da gibt es ein Zusatzproblem, dass auch besonders problematische Online-Auftritte in solchen Situationen einmal mehr zeigen, dass da einfach kein Journalismus betrieben wird, zumindest keine journalistischen Qualitätskriterien in irgendeiner Weise erkennbar wären. Das kann man zwar dem Presserat melden, der ist aber dann leider nicht zuständig. Da habe ich noch eine Empfehlung, ganz grob. Das ist ein Podcast der kleinen Zeitung. Vielleicht hören da auch Angehörige zu oder Freunde, Freundinnen von Angehörigen. Es gibt in manchen Fällen auch Möglichkeiten, Dinge zu klagen. Und das ist gut so. Mhm. Das ist absolut, das ist ein faires Spiel. Medien dürfen berichten und dann gibt es Grenzen, die vielleicht nicht mehr in Ordnung sind. Und in manchen Fällen stellt sich die Frage, ob zum Beispiel Videos auch durchaus klagbar sind, weil hier das Mediengesetz zum Beispiel verletzt wurde. Da würde ich dann folgende Empfehlung haben. Es gibt spezialisierte Rechtsanwälte, Anwältinnen, zum Beispiel in Wien ist Maria Windhager eine, aber es gibt auch andere. Ich würde aber wirklich einen spezialisierten Anwalt und eine Anwältin empfehlen, weil das so ein kompliziertes Feld ist. Und mit notfalls oder gegebenenfalls überlegen, ob man was klagen möchte. Mhm. Weil ich persönlich finde es so, gerade bei manchen Online-Ablegern, die noch einmal eins drauflegen, da ist es dann vielleicht auch eine Frage des Rechtlichen irgendwann. Mhm. Weil der Presserat zum Beispiel, der ist für die gar nicht zuständig, aber auch grundsätzlich, das ist alles auf Freiwilligkeit. Das beruht darauf, dass dann das Medium das abdruckt. Das beruht auf einem sich auch einem Zugestehen von solchen Qualitätskriterien. Und wenn Leute solche Qualitätskriterien gar nicht mal für sich anerkennen, dann bringen solche Selbstkontrollorgane ehrlich gesagt wenig.
Mhm. Ja, aber ein guter Hinweis, dass man sich das auch gut anschauen soll, was hier in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht auch berichtet wird, auch kritisch drauf zu schauen. Ingrid, ich habe am Anfang schon gesagt, du bist Autorin, hast mehrere bemerkenswerte Bücher geschrieben, auch über digitalen Umgang. Dein letztes hieß Wieder die Verrohung. Und dort beschreibst du auch die Sprache, vor allem auch in politischen Debatten, muss man sagen, die eben zu so einer Verrohung führt. Der Amoklauf in Graz ist jetzt kein politischer Fall per se, aber natürlich ist auch die Sprache, die Inszenierung auf den sozialen Medien, die diese Tage und Wochen nach so einem schlimmen Ereignis prägen. Und im Gegensatz zu anderen schlimmen Ereignissen, und Graz hatte ja vor quasi genau 10 Jahren diese Amokfahrt, sind wir heute in einer mehr denn je digital erzählten Welt. Was würdest du denn sagen, was ist ein guter Kompass, auch gerade vielleicht für junge Menschen, die vielleicht selbst gerade nicht wissen, wie sie eben auf ihren Kanälen umgehen sollen?
Ich finde, also zum Beispiel zu dem Themenkomplex, den du ansprichst, finde ich gut, wie viel politische Zurückhaltung jetzt auf Ebene der Spitzenpolitik stattfindet. Das hat wahrscheinlich auch mit dem wenigen Wissen und der Ausrichtung, die wir bisher wissen, zu tun. Aber es ist zumindest so, dass man merkt, es steht derzeit eher die Erschütterung im Vordergrund. Das finde ich mal rhetorisch angemessen. Weil du mein Buch angesprochen hast, und gerade auch so als Tipp, nicht nur für Jugendliche, für alle. Das ist, glaube ich, etwas, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber das, glaube ich, ist tatsächlich vielleicht sogar eine der wichtigsten Überlegungen in so einer Phase. Es ist okay, sich auch Auszeiten zu gönnen. Und damit meine ich, selbst gestern ist es nicht so gewesen, dass man im Stundentakt wirklich was Neues erfährt. Je mehr ich aber am Gerät hänge und dauernd update, desto mehr sehe ich womöglich verstörende Äußerungen oder ich kriege auch wirklich jedes aufwühlende Detail mit. Da würde ich empfehlen, sich eher in solchen Phasen, wo man merkt, mich beschäftigt so eine Geschichte, sich 2, 3 eher qualitätsvolle Medien zu holen. Das kann die Zeitung sein, die man liest. Das kann eben das Journal sein, das man am Morgen hört, das sehr langatmig ist, also im Sinne von auch ruhiger erzählt als andere Formate. Das kann ein guter Podcast sein, der das vielleicht anspricht. Aber dass ich mir sage, ich tue bewusst eher dort, wo ich das Gefühl habe, da habe ich auch was Wertvolles. Da werde ich die wichtigsten Infos bekommen und dazwischen vielleicht auch wirklich Social Media Pausen machen. Und manchmal hilft es da sogar, sich regelrecht zu zwingen. Also zum Beispiel, es gibt so Apps am Handy, eine heißt OneSec, da kann man sich quasi selbst quasi ständig so Warnhinweise einblenden, möchte man wirklich jetzt auf Social Media gehen oder Apps für eine Zeit blockieren, das kann man auch im Browser machen. Das heißt, ich kann es technisch machen oder manchmal finde ich es auch sinnvoll, wenn man vielleicht so leere Phasen hat, einen Nachmittag, wo man gerade nichts zu tun hat oder einen Abend, dass man sagt, nein, ich gehe jetzt bewusst spazieren oder ich schalte jetzt einen Film an und derweil ist das Handy nicht neben mir liegend. Das heißt, dieses Abstand nehmen, dass man nicht glaubt, das passiert von selbst, sondern dass man das als bewussten Akt macht, weil leider die Geräte so designed sind und auch natürlich Journalismus darauf ausgerichtet ist, zu sagen, hey, wir geben euch alle wichtigen Updates jetzt sofort. Und da ist dieses eigenes Strategien entwickeln, dass man sich nicht ständig damit beschäftigt, eben kein Doomscrolling betreibt, wie man das nennt, also dauernd von einer Schreckensnachricht oder traurigen Nachrichten zur nächsten scrollt. Das ist eine wichtige Kompetenz, die ist in solchen Tagen besonders wichtig, aber ehrlich gesagt, die ist auch generell sinnvoll.
Ja, das stimmt, die ist generell sinnvoll und man muss sich tatsächlich da ein bisschen selbst disziplinieren, wie viel man sich selbst auch zumutet. Ich habe am Anfang gesagt, dass möglicherweise es auch Inhalte oder Kommentare oder was auch immer gibt, die überhaupt gar nicht auf Social Media landen sollen. Du hast schon ein bisschen angesprochen, gerade was Bilder und so betrifft, aber was ist denn deine Einschätzung davon, vielleicht auch wo man sich selber gut auch einordnen kann? Das ist etwas, das ist ein Gefühl, das ist eine Info, die gehört never ever auf Social Media.
Oh, das ist eine große Frage. Lass es mich anders sagen. Ich habe da keinen Gradmesser, aber was ich habe ist, eine Empfehlung, wenn ich schon die Frage mir stelle, gehört das auf Social Media, ist das oft der Moment, wo die Antwort Nein sein wird. Vielleicht nicht immer, aber oft. Und wenn ich mir diese Frage stelle, ist oft sinnvoll der Zugang des Vier-Augen-Prinzips. Und wichtig, also Vier-Augen-Prinzip heißt, ich frage eine andere Person, aber wichtig, die andere Person muss die Ressourcen und Fähigkeiten haben, das auch wirklich sehr nüchtern zu bewerten. Also zum Beispiel, wenn ich selbst ganz aufgewühlt bin, weil ich jetzt gerade eine halbe Stunde so gescrollt habe, mich immer tiefer in meine eigene Trauer oder Aufregung begeben habe und zum Beispiel meine beste Freundin neben mir hat das gerade auch gemacht, dann ist die womöglich jetzt gerade nicht die Person, die mir diesen Rückkanal geben kann. Drum würde ich sagen, mindestens vier Augen Prinzip mit einer Person mit mehr Distanz. Also sich auch überlegen, wer sind denn Leute, die eher streng sind auf Social Media. Bei Jugendlichen können das die Eltern sein oder die Tante, der man sehr vertraut. Es kann aber auch als für Erwachsene zum Beispiel sein, der eine Arbeitskollege, wo man weiß, der hat ein sehr gutes Gespür für sowas, wo man sagt, du findest du das seltsam, wenn ich das auf Facebook poste? Und wenn mir das unangenehm ist, den zu fragen, dann ist das auch ein Zeichen, dass ich vielleicht gar nicht posten sollte, weil dann sehen es noch mehr Leute. Aber also so pauschal, je deskriptiver es ist, je mehr es eigentlich meine emotionalen Bedürfnisse kommt, also mehr aus dem Bauch als aus dem Kopf heraus, desto skeptischer würde ich werden. Und eben da ist das Gute, sich auch einzugestehen, ich muss nicht alles machen. Für Medien ist das schwieriger in einer Phase, wo sie merken, sie das Gefühl haben, sie müssen berichten. Aber als Einzelperson, ich habe manchmal dann die Lösung, wenn ich so ein starkes Mitteilungsbedürfnis habe, dass ich dann stattdessen eben zum Beispiel ein Foto mit Anteilnahme poste oder eben so eine offizielle Stelle. Und ich merke, das reicht mir dann auch schon. Das ist ganz interessant. Mir zumindest geht es dann oft so, dass mein Bedürfnis irgendwie Teil dieses Trauermoments zu sein, damit dann auch schon erfüllt ist.
Hm. Ja, das ist gut. Ingrid, weil du gesagt hast, du bist ja auch Teil des Presserats und der Umgang mit den Opfern, das wird in den nächsten Tagen natürlich auch relevant sein. Opfer genießen das Recht auf Schutz, auch medienrechtlich. Andererseits ist es immer auch so, dass nach so einem Fall, du hast es Witwenschütteln genannt, mittlerweile ebenfalls, weil digital, fast alle Menschen haben ein digitales Bild, eine digitale Identität, die man auch nehmen kann. Also die genommen wird, ganz oft so. Wie ist denn deine Einordnung dazu? Andererseits sage ich noch dazu, irgendwie vielleicht als eigene Erklärung, natürlich ist das Leid oder was passiert ist, ist mit Personen, die man damit verbinden kann, natürlich auch viel erklärbarer. Das ist, glaube ich, ein bisschen immer so der Antrieb, aber die Methoden, und ob man das und in welcher Weise man das verwendet, das würde mich jetzt noch interessieren aus deiner professionellen Draufsicht.
Das ist eine gute Frage. Ich kann so aus dem Bauch heraus das gar nicht beantworten, aber ich kann sagen, wie es im Presserat solche Diskussionen ablaufen. Und der Presserat hat einen Ehrenkodex, den kann jede Person nachlesen. Und da gibt es Passagen, da geht es um die Genauigkeit und Richtigkeit der Recherche. Also zum Beispiel, dass wenn man was berichtet, dass man zum Beispiel gegencheckt bei der Person, dass sie die Möglichkeit hat, das richtig zu stellen, selbst eine Erklärung zu geben. Dann gibt es Facetten, da geht es zum Beispiel um die Intimsphäre. Da geht es dann zum Beispiel bei Verbrechen um Fotos, wo wirklich jemand im eigenen Zuhause umgebracht wurde, wie sehr zeige ich das Zuhause der Person her. Und dann gibt es ganz wichtig, ganz viele Punkte gehen auch manche Punkte gehen auch in die Richtung Jugendschutz, dass bei Jugendlichen dass der Schutz noch einmal größer ist. Also das heißt, wenn so ein Fall beim Presserat gemeldet wird, dann lesen sich die Mitglieder des jeweiligen Senats das durch. Man liest sich auch die Beschwerden durch. Darum ist es immer sehr interessant, wenn Leute auch erklären, was sie daran stört, weil da manchmal wirklich auch gute Beobachtungen gemacht werden oder einzelne Sätze besonders hervorgehoben werden oder Fotos. Und dann schaut man, die Punkte, die im Ehrenkodex drin sind, gibt es Anknüpfungspunkte, wo etwas verletzt wurde. Das Wichtige ist, das ist kein Urteil über guten oder schlechten Journalismus, weil dafür ist der Presserat nicht da. Das kann sein, dass man einen Text auch gar nicht immer großartig findet oder die Meinung eines Kommentars nicht teilt. Es geht wirklich um diese Verletzungen. Und zu dieser Frage, wann ist es angemessen? Sehr oft ist dann in der Abwägung drinnen zum Beispiel ein berechtigtes Interesse der Öffentlichkeit. Und in dem Fall haben wir jetzt nicht Infos oder der Grund zum Verdacht, dass das jetzt der Fall wäre, aber so ein klassisches, also ich würde sagen, so ein Extrembeispiel dafür wäre, dass Warnsignale über einen Täter von Behörden nicht beachtet worden sind, dass systematisch Probleme im staatlichen Umgang mit irgendeiner Person oder Gruppe auffallen. Das heißt, je mehr ein gesellschaftliches Interesse an der Beschreibung liegt, desto mehr geht es dann wieder in Ordnung. Und das ist dann immer ein Abwägungsfall. Das Zweite ist auch, es geht dann auch darum die Frage zum Beispiel, haben sich die Angehörigen selbst hingewandt, weil sie wollten, dass das bekannt wird? Also da gibt es mehrere Ebenen. Ich glaube, es gibt dann manchmal auch von außen so den Reflex, dass Journalismus generell kritisiert wird, dass er berichtet. Und das ist jetzt nicht die Haltung. Also das ist nicht, darüber kann man dann oft streiten. Gibt es Dinge, die der Presserat noch nicht verurteilt, die Leuten auch zu weit geht. Aber es ist wirklich nach diesen Punkten im Ehrenkodex. Also ich tue mir deswegen, ich bin da jetzt sehr unkonkret, weil das wird wirklich im Einzelfall angeschaut. Und ich mag das auch gar nicht. Ich mag gar nicht Medien von außen jetzt irgendwelche Kommentare zu geben. Ich glaube, dass wir diese Kommentare aber mittelfristig bekommen werden, weil sicher manches beim Presserat landet und die einzelnen Senate dann diese Abwägungen eben nach gründlicher Überlegung und jetzt nicht aus dem Bauch heraus tätigen werden.
Ja. Eine auch nur subjektive Einschätzung von mir ist, dass es oft eben, wir haben schon über Nachahmung und so weiter gesprochen, dass der Fokus sehr stark auf den Tätern und weniger auf den Opfern liegt. Und in meiner Wahrnehmung, wenn Angehörige von Opfern sich damit einverstanden erklären, und das ist ja nicht immer so ein brutales, was du da genannt hast, sondern manchmal ist es eben auch Teil der Berichterstattung, dass man sich mit Opfern unterhält, dann finde ich es eigentlich auch ethisch in Ordnung und es macht halt eine andere Dimension von so einem schrecklichen Ereignis schon auch auf.
Ja, es ist auch so, zum Beispiel kann dieses Reden mit Opfern, im jetzigen Fall habe ich jetzt zu wenig Einblicke, um so Beispiele zu geben, aber zum Beispiel gibt es auch Fälle, wo zum Beispiel eine Tat politisch motiviert war. Ich denke zum Beispiel an Utøya, die Insel neben Oslo, wo Anders Behring Breivik Jugendliche ermordet hat. Und das waren Jugendliche, die der sozialdemokratischen Jugend in Norwegen angehört haben. Und da hat zum Beispiel dieses Reden über die Opfer auch bedeutet, zu sagen, da ist nicht wahllos irgendwer umgebracht worden, sondern da ging es um eine ganz klare politische Absicht. Oder ich denke auch in anderen Fällen, drum, ich glaube, da muss man immer zurückhaltend sein. Von außen, finde ich, ist es anmaßend zu sagen, wie eine Familie eines Opfers oder wie ein Opfer selbst vorgehen soll.
Natürlich.
Ich glaube, daher geht es auch immer um die Frage, was ist das Anliegen dieser jeweiligen Betroffenen? Und im jetzigen Fall, ich muss sagen, ich finde, generell, es ist manches vielleicht schon schief, weil es ist manches garantiert schon schief gelaufen jetzt. Aber gleichzeitig sehe ich auch einige im Journalismus, einige Menschen einfach im Internet allgemein, die versuchen, sehr verantwortungsvoll zu sein. Und die versuchen, diese Abwägungen mit sich zu tragen.
Ja. Ingrid, abschließend vielleicht noch für alle, die jetzt gerade Kinder oder Jugendliche haben, die auch noch zur Schule gehen. Wir haben ja die Zeit vor dem Semesterende. Es gibt Feste, es gibt Abschlussfeiern, es gibt viele öffentliche Events, wo hunderte, tausende SchülerInnen in ganz Österreich gemeinsam mit den Eltern sich auf die Ferien freuen. Gibt es deiner Meinung nach jetzt wirklich auch so einen pragmatischen Umgang zwischen Sorge und immer noch auch verständlicher und auch berechtigter Freude, die man haben kann in diesen Wochen?
Das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob ich fähig bin, die adäquat zu antworten. Ich glaube, das Wichtige ist, da müsste man jetzt wirklich zum Beispiel Psychologen, Psychologin, Psychotherapeuten, Psychotherapeutin befragen, aber in meinen Augen, für mich persönlich ist das Wichtige halt diese Vielschichtigkeit anerkennen, dass jede Emotion irgendwie zulässig ist. Das heißt, dass ich im einen Moment verstört, verängstigt, auch wütend oder aufgebracht sein kann und dass im anderen Moment es auch in Ordnung ist, zum Beispiel sich über was zu freuen, dass zum Beispiel eine Jugendliche jetzt die Matura hat oder einfach, dass es ein schöner Tag ist. Und also das heißt, einfach ehrlich und offen die eigenen Emotionen anzuerkennen, das ist einfach sinnvoller als irgendwas bei sich auszublenden oder zu sagen, das hat keinen Platz. Mhm. Also, und generell für Social Media, ich glaube, auf Social Media ist wichtig, immer in sich selbst hineinzuhören, warum mache ich das? Aber dann überlegen, ist das jetzt gerade taktvoll, was ich mache? Aber ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass man diese Vielschichtigkeit, die in solchen Momenten existiert, dass etwas Schreckliches passiert, dass andere vielleicht aber auch nach dieser Trauerphase der ersten Tage schöne Momente haben. Das ist ja gut so. Es ist auch gut so, dass das Leben nicht nur aus solchen schrecklichen Vorfällen besteht.
Liebe Ingrid, vielen Dank für deine Einschätzungen und für deine Zeit. Ja, ich wünsche uns, dass wir die nächsten Tage und Wochen irgendwie in diesem gemeinsam vielleicht besser überstehen. Danke, Ingrid Brodnik.
Sehr gern, danke dir.
Und danke auch bei euch fürs Dabeisein. Alle aktuellen Infos, jetzt muss ich das natürlich auch sagen, kriegt ihr bei uns auf www.kleinezeitung.at und alle Links, auch die Bücher von der Ingrid und auch diese Stelle, wo man dem Presserat vielleicht was schreiben kann, verlinke ich in den Shownotes. Ich wünsche euch eine trotzdem gute Woche und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Baba.